Wir sind im 1. Samuel, im Kapitel 26. Ich mag es, das Leben von David zu studieren. Weil wir wissen aus Gottes Wort, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und doch präsentiert ihn uns die Bibel so menschlich. Ich mag es, dass die Bibel das nicht beschönigt, irgendwo diese Helden der Bibel, dass sie uns mit den Stärken und mit den Schwächen zeigt. Und wir haben bei David so ein Auf und Ab gesehen. Zeiten, wo er stark war, Zeiten, wo er einen Durchhänger hatte. Im Kapitel 24 hatte David diese unglaubliche geistliche Größe, wo Saul da in der Höhle vor ihm war und er hatte die Gelegenheit, ihn zu töten, es ihm heimzuzahlen, dieser Saul, dieser Mann, der ihm das Leben zur Hölle gemacht hat. Und er hat es nicht getan, weil er gesagt hat, ich werde den Gesalbten des Herrn nicht angreifen. Und wir sehen da irrsinnige geistliche Stärke und Größe in David. Kapitel 25, das nächste Kapitel, sehen wir diesen Typen namens Nabal, der irgendwo das so schafft, die Knöpfe bei David zu drücken, dass er total ausrastet. Irgendwo ist ein heikler Punkt und David zuckt total aus und reitet los mit seinen Männern, um hier eine ganze Familie auszulöschen und völlig blind vor Wut, blind vor Zorn. Und wäre dann nicht die Abigail, die Frau von Nabal gewesen, hätte David Riesenmist gebaut. Und Nabal ist gestorben und David hat sich gedacht, Mann, das ist eine tolle Frau, die Abigail, die heirate ich gleich. Wir waren ein gutes Team. Und hey, das ist gut so, als Ehepaar soll mein Team sein zur Ehre Gottes. Und der Partner, den du dir suchst, der soll dich näher zu Gott bringen. Der soll dich stärken in deinem Leben mit Gott, so wie Abigail das gemacht hat. Nicht schwächen, nicht wegziehen vom Herrn. Also für alle Jungs, die noch auf der Suche sind, sucht euch jemanden. Das ist ein Zeichen, wo wir wissen, ob es von Gott ist oder nicht. Wenn wir wachsen in der Beziehung zum Herrn, in dieser Beziehung mit dem anderen Menschen, wenn uns wir das zusammen näher zu Jesus bringt, dann ist es gut. Wenn uns diese Beziehung wegbringt von ihm, dann ist es schlecht. Dann ist es nicht von ihm. Sucht euch jemanden, wo ihr euch gegenseitig stärken könnt in eurem Glauben und in eurem Leben mit Gott. Und hier Vers 26 oder Kapitel 26, Entschuldigung, sehen wir jetzt wieder eine Stärke von David, wo er sich wieder unheimlich großmütig benimmt. Vers 1, und die Siphiter kamen zu Saul nach Gibea und sagten, hält sich David nicht auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber liegt, verborgen? Hier haben wir wieder die Siphiter, die haben schon einmal den David verraten ihn ein zweites Mal. Da machte Saul sich auf und zog in die Wüste Ziph hinab und mit ihm 3000 auserlesene Männer aus Israel, um David in der Wüste Ziph zu suchen. Saul zieht aus mit 3000 Elitesoldaten. Hatte David versprochen, dass er ihn in Frieden lassen wird, als er ihn verschont hat, war gebrochen über seine Sünde, aber hat nicht lange gedauert, diese Bußhaltung von Saul. Das war nicht echte Buße. Wir sehen es öfter bei Saul, er gebraucht die richtigen Worte, aber in seinem Herzen ist nicht wahre Umkehr. Da ist eine emotionale Reaktion, da sind Tränen, aber das ist nicht echte Buße, das ist eine weltliche Buße, wenn wir einfach betrübt sind. Echte Buße bedeutet Umkehr. Ich drehe mich um und gehe in die andere Richtung. Wende mich ab von der falschen Richtung, drehe mich um und gehe in die richtige Richtung. Saul hat es nicht getan. Haben wir schon im Kapitel 15 gesehen, wo Samuel ihn zurechtweist wegen seinem Ungehorsam. Und Saul gebraucht die richtigen Worte. Ich tue Buße, ich kehre um. Aber es geht ihm mehr um sein Ansehen vor Menschen, als wirklich um Reinheit, um reines Gewissen vor Gott. Und hier bricht er wieder sein Wort und er verfolgt David aufs Neue. Und Saul lagerte sich auf dem Hügel Hachila, der Jeschimon gegenüber am Weg liegt. David aber hielt sich in der Wüste auf. Und als er merkte, dass Saul ihm in die Wüste nachgekommen war, sandte David Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Und David machte sich auf und kam an den Ort, wo Saul ein Lager aufgeschlagen hatte. Und David sah den Platz, wo Saul sich zum Schlafen niedergelegt hatte, mit Abner, dem Sohn des Ner, seinem Heerobersten. Saul lag und schlief im innersten Lagerring und das Volk lagerte sich um ihn her. Saul, der Anführer, der König, lag in der Mitte und alle anderen Soldaten haben rund um ihn herumgeschlafen, haben ihn beschützt. So wie in den Cowboy- und Indianerfilmen, die Wagenburg, wo ein Kreis ist und innen dann die, die beschützt werden sollen. Vers 6, und David hob an und sagte zu Ahimelech, dem Hethiter, und zu Abishai, dem Sohn der Zeruja, dem Bruder Joabs, wer will mit mir zu Saul ins Lager hinabgehen? Wer will ein kleines Abenteuer mit mir eingehen? Und Abishai antwortete, ich gehe mit dir hinab. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht. David ist ein guter Anführer. Er schickt nicht irgendwo seine Leute hin, sagt, Leute, ihr geht, sondern sagt, wer will mit mir gehen? Das ist Leidenschaft. Nicht herrschen über Leute, herumbefehlen, sondern vorangehen. Das bedeutet Leidenschaft, ein Vorbild sein. David ist hier auch ein Bild für Jesus, dem Sohn Davids. Jesus verlangt nie was von uns, wo er nicht selbst durchgegangen ist, was er nicht selbst durchgemacht hat. Hebräerbrief sagt uns, wir haben einen hohen Priester, der mitfühlen kann mit all unseren Schwachheiten, weil er alles kennt aus eigener Erfahrung. Nur hat er nicht gesündigt. Jesus geht auch immer mit uns, wohin er uns schickt. Er hat gesagt, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende dieses Zeitalters. Und hier lassen sich David und Abishai auf ein kleines Abenteuer ein. David sagt, hey Abishai, komm, lass uns hier in das Lager der 3000 gehen, die uns verfolgen. Und David und Abishai kamen zu den Leuten in der Nacht. Und siehe, Saul lag im innersten Lagerring und schlief. Und sein Speer war an seinem Kopfende in die Erde gesteckt. Und Abner und das Volk lagen um ihn her. Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer in den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. Da stehen diese zwei Männer hier, haben sich reingeschlichen, mitten in das Lager der Feinde, die pennen alle. Sie stehen jetzt dort bei Saul, der seinen Speer, diesen selben Speer, den er nach David geworfen hat, dreimal, soweit ich mich erinnern kann, versucht hat, ihn umzubringen. Und jetzt stehen die beiden da. Und der Bischof sagt, hey, das ist die Gelegenheit vom Herrn. Kann man das vorstellen, wie die beiden hier mitten in dem Riesenlager stehen und sich hier zuflüstern. David, lass mich ihn umbringen. Ich mach's für dich. David, das ist die Gelegenheit vom Herrn. Er hat einen Feind wieder in deine Hand gegeben. Und du musst nicht mal ein schlechtes Gewissen haben. Du musst es nicht in deine eigene Hand nehmen, David. Ich mach's für dich. Ich spieße ihn auf mit dem Speer, mit dem er dich aufspießen wollte. Das ist nur gerecht, oder? Ha, Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Gelegenheit, dich zu rächen. Ist nicht wahr, es war keine Gelegenheit, sich zu rächen. Mein ist die Rache, spricht der Herr. Ist nicht unsere Sache. Es war eine Gelegenheit, Jesus ähnlich zu sein. Eine Gelegenheit, Barmherzigkeit zu üben. Und es war wieder eine Prüfung. Es war eine Versuchung. Satan will uns versuchen, Gott lässt Versuchungen zu, um uns zu prüfen. Es ist nie Gott, der uns versucht, aber er lässt es zu, um uns zu prüfen, um uns zu testen, damit wir sehen, wo wir stehen in unserem Glauben. Er kennt unser Herz, wir kennen es oft nicht. Lass mich ihm doch mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur, ein zweites Mal werde ich es ihm nicht antun müssen. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Ich sehe den Abishai schon, wie er den Speer nimmt. Und David sagt, nein, bring ihn nicht um.
Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe oder der wird in den Krieg ziehen und umkommen.
Es war nicht schwer für den Herrn, Saul zu richten. Hätte ihn schlagen können und er wäre auf der Stelle tot umgefallen. Aber Gott hatte noch was vor mit Saul. Ja, als König hat er abgedankt. Er war David gesalbt zum neuen König, aber Gott wollte ihn noch als Werkzeug gebrauchen in Davids Leben. Um David zu formen zu einem König, der anders ist als Saul. Ein König nach seinem Herzen. Kein König nach dem Herzen Sauls. Und wieder einmal der Test, hätte David Saul ermordet, hätte er sich auf dieselbe Stufe begeben wie Saul. Und er wäre ein anderer König geworden. Gott baut hier Charakter. Das ist, was Gott auch in unserem Leben baut, durch diese Versuchungen, durch die Prüfungen, die er in unserem Leben zulässt. Er baut Charakter, damit wir reife Menschen werden. Geistliche Menschen, Menschen, die Jesus ähnlich sind. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. Und nun nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen. Und David nahm den Speer und den Wasserkrug von seinem Kopfende weg und sie gingen fort. Niemand sah es und niemand merkte es und niemand wachte auf. Denn sie schliefen alle, weil ein tiefer Schlaf von dem Herrn auf sie gefallen war. Gott war mit David. Und David ging hinüber auf die andere Seite und stellte sich auf den Gipfel des Berges von Ferne, sodass ein weiter Raum zwischen ihnen war. Und David rief dem Kriegsvolk und Abner, dem Sohn, näher zu. Antwortest du nicht, Abner? Wach auf, Penner! Weichei! Warmduscher! Abner antwortete und fragte, wer bist du, der so zum König hin schreist? Und David sagte zu Abner, bist du nicht ein Mann? Wer ist wie du in Israel? Warum hast du nicht deinen Herrn, den König, bewacht? Hey, du bist der Heeroberste, du bist der größte Kämpfer, der größte Macher hier in Israel. Warum hast du den Herrn, deinen König, nicht bewacht? Ich habe ihn mehr beschützt als du, sagte David mit anderen Worten. Denn es ist einer vom Volk eingedrungen, um den König, deinen Herrn, umzubringen. Warum hast du nicht den Herrn, deinen König, bewacht? Es ist nicht gut, was du getan hast. So wahr der Herr lebt, ihr seid Söhne des Todes, weil ihr nicht über euren Herrn, über den Gesalbten des Herrn gewacht habt. Und nun sieh doch nach, wo der Speer des Königs ist und der Wasserkrug, der an seinem Kopfende war. Ihr habt versagt, ihr Wächter, ihr habt den König nicht beschützt. Ich habe ihn beschützt. Da war einer, der wollte ihn umbringen. Und jetzt schau mal nach, wo sein Speer ist und der Krug, der da an seinem Kopfende gestanden ist. Gleich neben dir, Abner. Bist du ein Mann oder ein Weichei? Was bist du, hey? Was bist du für ein General? Und Saul erkannte die Stimme Davids und sagte, ist das deine Stimme, mein Sohn David? War er sein Schwiegersohn? David antwortete, es ist meine Stimme, mein Herr und König. Seht wieder, wie demütig David hier mit Saul spricht. Und er sprach weiter, warum jagt denn mein Herr seinem Knecht nach? Ja, was habe ich getan und was ist böse in meiner Hand? Und nun höre doch der Herr, der König, auf die Worte seines Knechtes. Wenn der Herr dich gegen mich aufgebracht hat, so lasse man ihn ein Speisopfer riechen. Wenn du denkst, dass Gott dich mir nachschickt, um mich zu züchtigen, dann will ich den Herrn besänftigen. Wenn ich Unrecht getan habe, will ich Buße tun. Will ein Opfer opfern, will umkehren. Wenn es aber Menschensöhne sind, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich heute vertrieben haben und mich nicht an dem Erbteil des Herrn teilnehmen lassen. Geh hin, diene anderen Göttern. So möge nun mein Blut nicht auf die Erde fließen, fern von dem Angesicht des Herrn. Denn der König von Israel ist ausgezogen, einem einzelnen Floh zu suchen, wie man einem Rebhuhn nachjagt auf den Bergen. Was David am meisten geschmerzt hat, war, dass er nicht am geistlichen Leben Israels teilhaben durfte. Ja, er hat alles verloren, er hat seine Frau verloren, er hat seinen besten Freund verloren, er hat seinen Ratgeber verloren, seine Heimat verloren. Aber was David am meisten schmerzt, ist, dass er nicht teilhaben kann an Israel, nicht teilhaben kann am Heiligtum, Gottesdienst im Tempel oder im Bundeszelt damals. Im Psalm 27 betet David: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Es ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott, ich will mit dir sein, in deiner Gegenwart. Das war seine größte Leidenschaft. Und die Gegenwart Gottes hat symbolisch in dem Bundeszelt gewohnt damals. Und sie haben ihn vertrieben. Und sie haben sozusagen gesagt: Geh hin, diene anderen Göttern. Das war, was David am meisten geschmerzt hat. Und Saul entgegnete: Ich habe gesündigt. Komm zurück, mein Sohn David. Ich will dir nicht noch länger etwas Böses antun, weil mein Leben heute in deinen Augen teuer gewesen ist. Sieh, ich habe töricht gehandelt und mich sehr schwer vergangen. Das ist so das Lebensmotto von Saul. Siehe, ich habe töricht gehandelt. Das könnte man als Überschrift, als Zusammenfassung über sein Leben schreiben. Ich habe töricht gehandelt. Saul, ein Mann, der alles von Gott hatte, der erfüllt war mit dem Geist Gottes, der in Samuel einen gottesfürchtigen Berater und geistlichen Vater zur Seite hatte, dem der Herr Wohlwollen geschenkt hat in Augen des Volkes und dem er fähige Männer zur Seite gestellt hat. Und er hat es alles weggeschmissen. Ich habe töricht gehandelt. Das ist sein Lebensmotto. Ich hoffe, dass wir eines Tages am Ende unseres Lebens nicht zurückschauen müssen und dasselbe sagen müssen. Ich habe töricht gehandelt. Sondern dass wir wieder Paulus sagen können: Ich habe meinen Lauf vollendet. Und jetzt liegt für mich bereit der Siegeskranz. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich war treu. Meinem Herrn, dem, wozu er mich berufen hat. Seinem Wort. Nicht, ich habe töricht gehandelt. Der Tor sagt in seinem Herzen: Es ist kein Gott. Richtet sich nicht nach seinem Wort. Das ist Torheit. Der weise Mann hört auf das, was Gott sagt, und folgt ihm nach. Und David antwortete und sagte: Siehe, hier ist der Speer des Königs, es komme einer von den Leuten herüber und hole ihn. David hat Saul nicht mehr vertraut. Außerdem hat er gerade seinen Heerobersten beleidigt. Gesagt: Nee, ich geh nicht hin. Zu euch. Du schick einen rüber, hol dir dein Zeug, wenn du es haben willst. Konnte Saul nicht mehr vertrauen. Er hat die richtigen Worte gebraucht, aber er hat zu oft sein Wort gebrochen. Und der Herr wird jedem seine Gerechtigkeit und seine Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Sieh, wie dein Leben heute in meinen Augen hochgeachtet gewesen ist, so möge mein Leben hochgeachtet werden in den Augen des Herrn. Und er möge mich erretten aus aller Bedrängnis. Seht, David vertraut auf den Herrn, nicht auf Saul, nicht auf eigene Kraft. Der Herr möge mich erretten. Und Saul sagte zu David: Gesegnet seist du, mein Sohn David. Du wirst es sicher ausrichten und zustande bringen. Saul wusste genau, dass David gesalbt war zum Nachfolger. Er ist in Rebellion gegen Gott. Er versucht, an einer Position festzuhalten, die Gott ihm weggenommen hatte. Und David ging seines Weges, nahm diese Einladung nicht an, zurückzukehren. Und Saul kehrte an seinen Ort zurück. Wieder sehen wir die Größe Davids. Er ist stark in der Versuchung. Er hat kein bitteres Herz. Er ist voll Glauben an den Herrn. Ist wieder oben. Nächste Kapitel geht wieder bergab. Auf und ab. Wie im echten Leben, oder? Wie in unserem Leben. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre immer stark im Herrn. Ich muss leider auch sagen, in manchen Zeiten habe ich töricht gehandelt in meinem Leben. Und ich glaube wirklich, dass wir diese Fehler nicht machen müssen, die David macht. Ich glaube wirklich, dass wir so ein konstantes, starkes, geistliches Leben leben können. Wir haben da gestern oder vorgestern drüber geredet, Richie. Ja? Der Heilige Geist wohnt in uns. Wenn wir jeden Moment wirklich völlig von ihm abhängig wären und uns völlig von ihm beherrschen lassen würden, dann müssten wir theoretisch nicht mehr sündigen. Jesus hat uns frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. Und wenn wir im Geiste leben, lebt im Geiste, dann werdet ihr die Lust des Fleisches nicht erfüllen, heißt im Galaterbrief. Lass uns vom Geist beherrschen. Das Problem ist natürlich nicht der Heilige Geist und dass es theoretisch möglich wäre, das Problem ist, dass wir schwache Menschen sind. Und oft auf andere Dinge vertrauen als auf Gott, auf uns selbst vertrauen. Unsere eigenen Wege gehen, denken wir wissen es besser als er. Oder wir schaffen es aus eigener Kraft. Ich kann mich selbst beherrschen. Ja, dann viel Glück. Dann fallen wir auf die Nase. Und so theoretisch ist es möglich, dass wir, und ich glaube, als Christen, wir sollten wirklich immer mehr dahin wachsen, dass es nicht auf und ab und auf und ab und auf und ab geht in unserem geistigen Leben, sondern dass es stetig bergauf geht. Je mehr wir mit Gott leben, je mehr wir uns von ihm beherrschen lassen in unserem Leben. Auf der anderen Seite tröstet es mich, dass Gott so ehrlich ist, uns es im Leben dieser Glaubenshelden zu zeigen, dass es eben nicht immer war, sondern auch mal so. David war stark in Kapitel 24, hatte Durchhänger in Kapitel 25, ist stark im Kapitel 26, stürzt total ab im Kapitel 27. Seht hier in Vers 1, und David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen, denn dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israel zu suchen, und ich werde seiner Hand entrinnen. So machte sich David auf und ging mit 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn des Maoch, dem König von Gad, über. Dort war er schon einmal, hat sich dann wahnsinnig gestellt. Gad, die Stadt, wo der Philister Goliath herkam, den er voll Glauben erschlagen hat, Kapitel 17. Er sagt, du verhöhnst die Schlachtreihen des Herrn, ich komme zu dir im Namen des Herrn, voll Glauben. Jetzt 10 Kapitel später, rennt er dorthin um Schutz, in die Stadt, deren stärksten Mann er erschlagen hat, als Teenager, so 10 Jahre vorher. Wie fing das Ganze an? David dachte in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist hier zwischen Kapitel 26, wo er so voll Glauben ist und voll Mut, bis zu Kapitel 27. Was ist hier passiert? David ist total entmutigt. Das ist eine der besten Strategien von Satan, vom Teufel, um uns fertig zu machen, ist Entmutigung. David ist deprimiert. David ist schlicht und einfach müde. Er will nicht mehr kämpfen. Und wie fängt das Ganze an? Er dachte in seinem Herzen. Das ist ein Problem, wenn wir anfangen, mit uns selbst zu reden in unserem Herzen. Die Bibel sagt uns, unser Herz ist böse. David ist ein Mann, der mit Gott geredet hat. Die Psalmen zeugen davon. Und es scheint, solange David sein Herz dem Herrn ausgeschüttet hat, ist er selbst in schwierigen Situationen und selbst wo er in der Höhle war, nicht verzweifelt. Und der Herr hat ihn gestärkt. Und er hat ihn gehalten und er hat ihn beschützt. Aber jetzt fängt David an, in seinem eigenen Herzen mit sich selbst zu reden. Und es ist immer schlecht, wenn wir das tun. Oder wir kennen das. Wir können uns selbst dann wunderbar Probleme einreden, die wir mit anderen Menschen haben und was die wohl über uns denken und wie fies die sind. Und Gott hat mich im Stich gelassen und wie werde ich damit fertig werden und oh, es ist hoffnungslos. Und er gräbt sich hier selber eine Grube. Das ist, was David hier macht. Ich werde umkommen. Gott liebt mich nicht, Gott wird mich nicht beschützen. Es gibt nichts Besseres für mich, als zu den Heiden zurückzugehen. In die Welt zurück, würden wir heute sagen. Zu den Leuten, die Jesus nicht kennen. Zurück in mein altes Leben. Es gibt nichts Besseres. David, der zum König gesalbt war über Israel. Oh Mann. Depression. Ist eine Realität, auch im Leben von Christen. Und manchmal kann man es gar nicht beeinflussen, weil es von Hormonen, irgend so Zeug herkommt. Aber sehr oft spielt auch unser Denken mit. Dass wir zu uns selbst reden, diese negativen Gedanken. Als Kontrast dazu fällt mir Paulus ein im Philipperbrief, wo Paulus im Gefängnis sitzt in Rom und die Leute verleugnen ihn. Und er schreibt an die Philipper und sagt, freut euch. Ha, noch einmal sage ich euch, freut euch, denn ich freue mich. Er sitzt dort im Gefängnis und freut sich. Ich freue mich, dass das Evangelium verkündigt wird, selbst wenn die Leute es aus falschen Motiven verkündigen. Was ist der Unterschied? Unterschied ist im Denken. Wir können unsere Gefühle nicht steuern. Wir können unser Herz nicht verändern, das kann nur Gott. Aber eines können wir können unsere Gedanken lenken. Und ich kann mich um mich selbst drehen und mir selbst leid tun und oh weh und wie schlecht es mir geht und Saul wird mich fertig machen und wie werde ich das schaffen und ich bin so arm und es gibt für mich nichts Besseres, als in die Welt zu gehen. Und wenn ich lang genug auf mich selbst schaue, dann wäre ich deprimiert. Wenn ich mich um mich selbst drehe, dann bin ich auf einer Spirale, die abwärts führt. Und ich kann aufschauen zum Herrn. Und zwei Kapitel später macht David das, wo diese Stadt, wo er bei den Philistern gewohnt hat, zerstört ist und die Feinde haben seine Frau und die Frauen der Männer, die mit ihm waren, gefangen genommen. Die Leute sind so stinkig auf ihn, dass sie ihn steinigen wollen, seine eigenen Männer. Und wir lesen, und David stärkte sich im Herrn. Das, was wir tun müssen. Wenn es uns schlecht geht, im Herrn stärken, zu ihm laufen. Ich denke an die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die total entmutigt waren. Hatten große Hoffnungen. Der Messias, er wird sein Reich aufrichten. Dann starb Jesus am Kreuz. Ihre Hoffnung war gestorben, sie waren enttäuscht. Haben nicht mehr klar gesehen. Es passiert immer, wenn wir unseren Glauben verlieren. Wenn wir auf die falschen Dinge schauen. Kommt so eine Tunnelsicht. Und Jesus kommt zu ihnen dort auf dem Weg. Und sie erkennen ihn nicht mal. Und Jesus sagt, hey Leute, was geht denn ab hier? Wovon hat er geredet? Hey, wo kommst denn du her? Lebst du hinterm Mond? Das ist meine eigene Übersetzung. Hast du nicht mitgekriegt, was hier in Jerusalem passiert ist? Und dann geht Jesus mit ihnen ein Stück Weg. Und er fängt ihnen an, eine Bibelstunde zu geben und ihnen im ganzen Alten Testament zu zeigen, dass der Messias leiden muss, um sein Volk zu retten. Und am Ende bricht er mit ihnen das Brot und sie erkennen ihn und Jesus wird unsichtbar. Heißt nicht, dass er nicht mehr da ist, aber sie können ihn nicht mehr sehen, aber sie sind voll Freude und sie laufen voll Begeisterung mit diesem Feuer im Herzen wieder zurück zu den anderen Aposteln nach Jerusalem. Wir sagen, brannte nicht unser Herz in uns, während wir mit ihm auf dem Weg waren und während wir mit ihm sprachen. Das ist die Lösung, wie wir aus diesem Loch rauskommen oder wie wir nicht reinfallen müssen. Indem wir nicht mit unserem eigenen Herzen reden, mit uns selbst, nicht um uns selbst kreisen, sondern indem wir mit ihm reden und ihm unser Herz ausschütten. Und wir dürfen nie aufgeben, gerade in diesen Zeiten, wo wir uns müde fühlen, das Gefühl haben, ich kann nicht mehr. Winston Churchill, der sollte mal vor den Studenten einer ganz bekannten Universität sprechen über das Geheimnis seines Erfolges. Und er war bekannt als guter Redner, als Motivator. Und er ist nach vorn gegangen an das Pult und er hat zu diesen Studenten gesagt, gebt nie auf. Gebt nie, nie, nie auf. Dann ist er wieder runtergegangen und hat sich hingesetzt. Die haben die Botschaft verstanden. Das ist auch eine Botschaft für uns Christen. Gebt nie auf. Gerade wenn du dich müde fühlst und ausgepowert und vielleicht nicht mehr siehst, wie kann es weitergehen in meiner Nachfolge Jesu? Wie kann es weitergehen in meiner Ehe? Wie kann es weitergehen? Gib nicht auf. Der Herr ist mit dir. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Und David macht hier das genau Falsche. Er sagt, es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Zurück in die Welt. Denn dann wird Saul von mir ablassen. Und so geht er nach Gat. Und im Vers 3 lesen wir weiter. Und David blieb bei Achish in Gat. Er selbst und seine Männer, jeder mit seinem Haus, David und seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, die Karmeliterin. Und als Saul berichtet wurde, dass David nach Gat geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr länger. Sehen hier wieder, man sündigt nie allein. David nimmt seine ganze Kompanie mit in die Welt, sozusagen. Seine Familie, er zieht sie alle mit runter. Und seht hier auch, dass es scheinbar erfolgreich ist. Saul ließ von ihm ab. Das ist so im geistlichen Kampf. Satan versucht uns und er greift uns an und wir haben diese Kämpfe mit Versuchungen, vielleicht mit Depressionen, mit Gedanken, die uns im Kopf sind, die nicht gut sind. Und manchmal werden wir müde zu kämpfen. Und wir geben einfach auf. Wir geben der Versuchung einfach nach. Wir gehen zurück in die Welt. Und was passiert? Zumindest vorerst mal, ist es einfacher. Weil wir sind keine Bedrohung mehr für den Teufel. Ne? Wenn wir ihm nachfolgen. Es scheint plötzlich einfacher zu sein. Oder diese Versuchungen. Wenn du nachgibst, ist zum ersten Mal dein Fleisch befriedigt. Und der Kampf scheinbar nicht mehr so stark. Aber wir wissen nur eine Zeit lang, dann kommst du zurück und es wird schlimmer. Aber erstmal scheint es einfacher zu sein. Boah, ich habe keinen Bock mehr, um meine Ehe zu kämpfen. Ich kann meine nörgelnde Frau nicht mehr hören. Ich renne einfach weg. Hey, erstmal ist der Kampf weg, ist es einfacher. Oder ich halte es nicht mehr aus mit diesem Egoisten. Ich laufe weg, suche mir meine eigene Wohnung, lass ihn sitzen. Erste Problem ist weg. Es ist der Kampf einfacher. Erstmal. Boah, ich habe satt mein Single-Leben, ich gehe raus und suche mir einfach irgendeine, wenn der Herr mir keine bringt. Okay, dein Trieb ist aufs erste Mal befriedigt. Ah, sexuell, ich will mich nicht mehr selber beherrschen. Ich gehe raus und sündige. Fleisch ist befriedigt. Erstmal, der Kampf ist einfacher. Scheinbar ist es erfolgreich. Aber wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, was es David kostet. Das ist immer so. Sünde ist im ersten Moment immer schön. Sonst wäre es gar keine Versuchung. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod, auf lange Sicht gesehen. auf lange Sicht gesehen, bringt sich um. Zerstört sein Leben, zerstört deine Familie. Und du lebst in Kompromiss, dein Zeugnis ist kaputt. Und wir können Lust nie dauerhaft befriedigen. Es wird ein Monster. Wenn du es fütterst, wird es größer und es wird mehr. Das ist eine Lüge. Dieses Denken, okay, wenn ich nachgebe, dann wird es einfacher. Ja, kurzfristig und dann kommt es dreimal so stark zurück. Hast du dreimal so viele Probleme. Und David sagte zu Achish, wenn ich den Gunst in deinen Augen gefunden habe, dann gebe man mir einen Platz in einer der Städte auf dem Lande, damit ich dort wohne. Denn wozu soll dein Knecht bei dir in der Königsstadt wohnen? Und Achish gab ihm an diesem Tag Ziklag. Darum hat Ziklag den Königen von Juda gehört bis zum heutigen Tag. Die Zeit aber, die David im Gebiet der Philister wohnte, war 1 Jahr und 4 Monate. David ist einfach müde. Vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben. Es gibt solche Zeiten, wo du einfach müde bist. Müde zu kämpfen. Ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen. Ich wünsche mir einfach eine kleine Stadt irgendwo auf dem Lande, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich ein stinknormales Leben leben kann, wie alle anderen Heiden auch in der Welt, die Gott nicht kennen und die sich um ihn nicht kümmern. Ich will einfach ein stinknormales Leben leben. Ich will kein christliches Leben erleben, dieser Berufung nachfolgen, die Jesus mir gegeben hat, zu kämpfen. Ich bin müde. Ich habe keinen Bock mehr. Gebt mir ein kleines Haus irgendwo in der Pampa, wo ich meine Familie aufziehen kann und wo ich meine Ruhe habe. Ich habe keinen Bock zu kämpfen um meine Ehe. Ich habe keinen Bock zu kämpfen als Single. Ich gehe raus in die Welt. Such mir jemanden, der halt kein Christ ist. Ich nehme es in meine eigene Hand. Ich habe keinen Bock mehr zu kämpfen am Arbeitsplatz. Zeugnis für Jesus zu sein, nicht die krummen Dinge mitzumachen, die alle anderen machen. Das ist zu schwer. Ich lasse es einfach und ich lebe wie alle anderen Heiden auch. Das ist, was David hier sagt. Das ist, was er hier tut. Er ist müde, er ist ausgepowert. Und er folgt dieser Lüge nach, wenn er zurückgeht in sein altes Leben, sozusagen in die Welt. So lebt wie alle anderen auch, die Gott nicht kennen, dass er dann seine Ruhe hat. Und dass das die Lösung des Problems ist. Das bringt ihn einen Haufen neue Probleme ein. Wie gesagt, 2 Kapitel später, seine ganze Familie weg, diese Stadt, die er hatte, niedergebrannt. Es ist immer zu früh aufzugeben. Und David zog mit seinen Männern hinauf und sie fielen ein bei den Geschuritern und den Girsitern und den Amalekitern. Das waren Feinde Israels, denn diese waren von alters her die Bewohner des Landes bis nach Schur hin und bis zum Land Ägypten, also hier im Süden unten. Und so oft David das Land verwüstete, ließ er weder Mann noch Frau am Leben und er nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Kleider mit und kehrte wieder zurück und kam zu Achish. Und wenn Achish fragte, wohin habt ihr heute einen Einfall gemacht, dann antwortete David in den Süden von Juda oder in das Südland der Jerachmeliter oder in das Südland der Keniter, Nachfolger von dem Schwiegervater von Mose, die sich Israel angeschlossen hatten. Und David ließ weder Mann noch Frau am Leben, um sie nach Gat zu bringen, denn er dachte, damit sie nicht gegen uns aussagen und berichten, so hat David gehandelt. Und so hielt er es die ganze Zeit, die er im Gebiet der Philister wohnte. Und Achish glaubte David und dachte, er hat sich bei seinem Volk, bei Israel, ganz stinkend gemacht. Darum wird er für immer mein Knecht sein. David fällt tief. David wird zum Raubritter hier. Greift irgendwelche Dörfer, Städte an, raubt die aus, bringt alle um. Belügt den König von Gat, der wird zum Lügner. Das ist eine Schwäche, die wir in seinem Leben schon gesehen haben. Wo er gelogen hat bei den Priestern von Nob, was denen ihr Leben gekostet hat. Wir werden es später sehen, diese Tendenz. wo er versucht, seine Sünde mit Bathseba zuzudecken und zu lügen, und es führt zum Mord. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Wurzel von Sünde ausrotten. Wenn eine Versuchung ist, eine kleine Sünde, dass wir radikal leben. Wenn wir kleine Dinge zulassen, dann wird es größer und dann ist es einfacher, nächste zuzulassen. Und je mehr wir sündigen, desto mehr stumpfen wir ab und desto mehr zieht es uns in den Schlamm rein. Und desto mehr wachen wir kaputt. David wird zum Mörder, er wird zum Lügner, er wird zum Dieb. Das ist, wie die Leute damals gelebt haben. Das war normal für die Heiden. Das ist, was die getan haben. Heute würden wir vielleicht sagen, er ging zurück in die Businesswelt, Geschäftswelt und Politik, wie die Welt es macht. Ich habe satt als Christ in der Arbeit zu leben. Ich mag es wie alle anderen. Ich betrüge, ich lüge, ich benutze die Ellbogentechnik, ich drücke andere runter. Und es funktioniert. Er wird reich. Er kriegt hier Schafe und Esel und Kamele und Kleider. Und der Achish, der König von Gat, der König der Heiden, der glaubt ihm und sagt, jetzt hat sich der David wirklich stinkig gemacht beim König Saul, jetzt ist er für immer auf meiner Seite mit seinen 600 Mann. Nach außen gesehen ist es erfolgreich, aber geistlich gesehen ist es eine Tragödie. Und persönlich gesehen ist David am tiefsten Punkt seines Lebens. Begann alles mit menschlicher Weisheit. David sprach zu sich selbst in seinem Herzen. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich nicht danach, das zu tun, was Gott sagt. Ich fühle mich danach, was ganz was anderes zu tun. Es gibt zwei Lebensphilosophien in dieser Welt. Die eine ist zu sagen, ich werde so leben, wie Gott es mir sagt. Ich werde nach seinem Wort leben. Die andere Philosophie ist, ich lebe nach meinen Gefühlen. Das ist wie die Leute leben, die Gott nicht kennen. Die können nicht anders leben, sagt uns die Bibel. Die sind Getriebene von ihren Gefühlen. Ich fühle mich danach, also mache ich's. Ich will das haben, also nehme ich es mir irgendwie. Ich will die Position, also gucke ich, dass ich sie irgendwie kriege, ganz egal, wie die Mittel sind. Ich lebe nach dem, wie ich mich fühle. Und ich habe nicht die Kraft, Nein zu sagen zu meiner sündigen Natur, die nach Befriedigung schreit. Das ist der eine Lebensstil. So haben wir alle gelebt, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Und wir konnten nicht anders leben. Wir waren Sklaven der Sünde. Und wir sind mitgeschwommen in diesem Strom, der vom Teufel gelenkt wird. Wie uns der Epheserbrief, Kapitel 2, sagt. Andere Art zu leben ist, zu sagen, nein, ich werde nicht nach dem leben, nach meinen Gefühlen. Und die sind immer auf und ab. Wankelmütiges Leben. Jakobus spricht davon, über den Wankelmütigen, mit dem mit geteilten Herzen. Die richtige Art zu leben ist zu sagen, nein, ich lebe nach Gottes Wort. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht, das ist, was richtig ist, das ist, was die Wahrheit ist. Ich habe den Heiligen Geist in mir, ich vertraue dem Herrn, er wird mir helfen. Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist mein Maßstab. Das eine ist ein heiler Lebensstil, das andere ist ein kaputter Lebensstil. Ja, erstmal kurze Befriedigung und Freude in der Sünde, das ist immer so, aber danach kommt der bittere Nachgeschmack. Es ist komisch, dass die Werbung das nicht zeigt. Die Leute tanzen irgendwo mit den Softdrinks da am Palmenstrand und jihi, tolle Musik. Sollten zeigen, wie irgendeiner am Strand liegt und sich das Hirn rauskotzt. Oder die harten Cowboys, die mit der Zigarette, das ist cool, das ist echtes Leben. Sollten dann Krebspatienten zeigen, der an der Beatmungsmaschine hängt. Lass uns nicht blöd sein, lass uns nicht denselben Fehler machen wie David. In Zeiten, wo wir müde werden. Und das ist normal. Wir können auch mal müde werden. Ist okay. Auch geistlich müde. Aber die Antwort ist nicht unsere eigene Weisheit. Und zu sagen, ich laufe zurück. Und ich laufe weg von meinen Problemen. Und ich betäube das mit Drogen oder Alk oder die neue Beziehung, in die ich mich reinflüchte, was immer. Sondern die Antwort ist zu sagen, Herr, ich komme zu dir und ich harre auf dich. Jesaja, die auf den Herrn harren, die gewinnen neue Kraft. Und die werden wie die Adler, die abheben und fliegen. Jünger nach Emmaus, brannte nicht unser Herz in uns, als wir mit ihm auf dem Weg waren. Hier zwei Kapitel später, David stärkte sich im Herrn. Lass uns lernen von David. Lass uns nicht dumm sein und in dasselbe Strategie, falsche Strategie hier reinfallen. Dass wir denken, es ist grüner auf der anderen Seite des Zaunes. Zurück in die Welt. Ich lebe wie alle anderen. Pfeife auf Jesus, pfeife auf Christsein. Ich bin müde zu kämpfen. Ja, dann zerstörst du dein Leben. Das Traurige ist nicht nur deins, sondern David nimmt die 600 Mann und seine Familie noch mit runter. Schön auch Gottes Gnade zu sehen in der Geschichte. Gott ist nicht fertig mit David. Und Gott wird ihn wieder rausholen. Ja, es wird ihm kosten, aber Gott ist gütig. Ich sehe in dieser Geschichte heute auch mich und Jesus. Wir sind Saul. Leute, wir sind die Törichten. Wir sind die Schwachen. Wir sind die Blödmänner, die nicht auf Gott hören. Wir sind die, die es verdient haben, dass wir mit dem Speer durchbohrt werden. Aber wisst ihr was? Jesus hat unseren Platz eingenommen. Jesus, der Sohn Davids. Er wurde durchbohrt am Kreuz mit dem Speer. Er hat die Konsequenz, die Strafe unserer Sünde auf sich genommen. Und er wohnt in uns durch seinen Heiligen Geist, der uns stärkt, der uns kräftigt. Wir haben Jesu Auferstehungsleben in uns. Er ist da. Und das stimmt, was der Ritchie sagt. Lass uns radikal leben. Wir müssen nicht sündigen, das stimmt. Wenn wir von ihm abhängig sind. Nicht aus eigener Kraft. Wenn wir von ihm abhängig sind. Und ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Das steckt schon in dem Wort drin. Deswegen sagt Gott uns das, was er uns sagt. Lass uns nicht wankelmütig sein, nach unseren Gefühlen leben, sondern lass uns nach Gottes Wort leben. Ein heiliges Leben, weil das ist ein heiles Leben. Amen. Vater, wir danken dir für die Geschichte von David. Sie warnt uns, aber sie ermutigt uns auch. Ich danke dir, dass du schwache Menschen wie uns gebrauchen willst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns stärken willst, dass wir nimmer so oft hinfallen müssen. Und hilf uns, Gott, weise zu werden aus deinem Wort, dass wir nicht erst durch Erfahrung und dadurch, dass wir uns selber wehtun und unser Leben kaputt machen und unser Potenzial zerstören, dass wir dadurch lernen, sondern lass uns lernen aus deinem Wort, aus der Erfahrung anderer Menschen, aus der Erfahrung Davids. Gott, dass wir erst gar nicht dorthin gehen, wo er hingegangen ist, sondern dass wir fest in unserem Herzen und sagen, es ist immer zu früh aufzugeben. Jesus, wir wollen an dir festhalten. Halt du uns nahe bei dir und hilf uns, stark zu sein oder stark zu werden, wenn wir gerade einen schwachen Durchhänger haben in unserem Leben. Wir wollen uns stärken in dir, Jesus. Wir brauchen dich, Herr. Wie wir vorhin gesungen haben, wir sind verzweifelt nach dir. Wir brauchen deine Kraft, dein Wirken in unserem Leben. Und ich danke dir, dass sie da ist, weil du in uns lebst. Lass uns abhängig sein von dir und nicht von uns und unserer Weisheit. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.